Attack Mode. Der Formel E Podcast auf meinsportpodcast.de.
Oder sind wir hier auf meinsportpodcast.de mit Attack Mode, dem Formel E Podcast mit Markus Lehn und mir, Sebastian Heumichel. Wir begrüßen euch jetzt hier zu unserer ersten Ausgabe in der ersten vier Weltmeisterschaft der Formel E. Lieber Markus, du bist auch wieder mit dabei.
Selbstverständlich, und heute das ganze Ostwestfalen intern, weil ich Corona-konform auf Reisen bin. Also heute mal nicht mit drei Bildschirmen, deswegen, wenn er mal ein bisschen rasseln hört, ich heute alles analog mit Papieren.
Ach so, ja, schön. Wie der gute Fritz oder der gute Werner, so wie damals. Alles auf dem Zettelchen und nicht unbedingt immer alles auf dem Ohr. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt hier einiges vor uns. Zwei Rennen haben stattgefunden in Saudi-Arabien, in Riyadh. Und die wurden natürlich auch übertragen zum allerersten Mal von Sat.1 RAN im Internet, im ersten deutschen Internet besser gesagt. Und natürlich auch im Free-TV, auf den Apps und allen möglichen anderen Kanälen, aber eben auch auf Eurosport. Wir haben ja beide zwei verschiedene Wege gewählt, uns die Rennen anzugucken. Darüber sprechen wir unter anderem gleich, wie uns das gefallen und was uns nicht gefallen hat. Wir sprechen natürlich auch über das erst und zweite Nachtrennen hier im Formel E Rennkalender 2021. Wir haben auch News für euch, und damit fangen wir jetzt am besten direkt an, denn es gab eine ganz brandheiße News, die auch wirklich Gefahr verströmte nochmal aus Saudi-Arabien, aus Riyadh direkt. Ein Konflikt mit dem Jemen, der ist natürlich über Jahrzehnte immer noch ein Thema.
Genau, und zwar gab es das Problem, dass nach dem Rennen, also nach dem zweiten Rennen am Samstag, eine Rakete auf Riyadh abgeschossen wurde, aus dem Jemen anscheinend. Und dieser halt dann von der Flakabwehr quasi oder von einer Gegenrakete in Riyadh dann unschädlich gemacht wurde. Aber natürlich ein kleiner Schreckmoment. So wirklich was hat man davon auch nicht erfahren. Ich habe es ehrlich gesagt dann auch bei ran.de erst gelesen, als ich quasi nochmal die Rennhighlights mir angucken wollte. Sonst, wenn man googelt, findet man's. Also es gibt auch ein Video, dann sieht man's ganz gut. Ja, Hintergrund ist eigentlich, dass es halt seit Jahren mit dem Jemen Konflikte gibt. Dort eine, eine Militärregierung herrscht und die sich halt mit Saudi-Arabien im Clinch liegt, weil für Saudi-Arabien der Jemen halt zu Saudi-Arabien gehört. Der Jemen sieht das halt anders. Und
Gut abgekürzt, dieses Thema. Ja. Aber auf jeden Fall wieder mal auch ein Punkt, dass natürlich auf der einen Seite gesagt wird, ja, die Formel E in den spannendsten Metropolen der Welt, ja gut, haben sie auch irgendwo recht, das Marketing.
War auch spannend.
Ist natürlich aber auch echt schwierig. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Und das wird auch, glaube ich, Thema zwar nicht so in dieser Art bleiben, hoffe ich, aber es gibt ja auch die ein oder andere Stadt, die von den 8 Rennen, 2 haben wir jetzt ja quasi schon abgehakt, die feststehen, wo es auch halt Städte gibt, die ja politisch eher schwierig sind, und vor allen Dingen darüber zu sprechen, ohne sofort Gefahr zu laufen, dass alles völlig wieder mal eskaliert. Und das ist auf jeden Fall eine Nachricht, die für Aufsehen gesorgt hat, aber eben nicht so natürlich in den Fokus gestellt wurde, als dass sie irgendein Problem gewesen wäre für den Formel-E-Zirkus.
Genau, also es wurde dann halt auch nicht so wirklich drüber diskutiert. Und ja, sie haben ja letzte Woche schon eigentlich alles gesagt über Saudi-Arabien und was wir so halten, in solchen Ländern solche Sportereignisse auszutragen.
Ja, es ist schwierig, aber ich habe auch noch mal kurz drüber nachgedacht, weil im Prinzip bringt es ja, wie gesagt, das Scheinwerferlicht eben auf diese Länder. Und auch wenn das in der offiziellen Übertragung nicht alle 2 Minuten erwähnt wird, ist es ja im Prinzip jedem klar, der 2 Minuten drüber nachdenkt. Also von daher ist es im Endeffekt ja auch durchaus etwas, wo auch, ich sag mal, national intern ja sozusagen ja auch eine Diskussion angeregt wird unter Umständen. Insofern natürlich, also die Bevölkerung ist ja nie die Regierung. Das ist ja immer einer der Punkte. Das ist, glaube ich, in jedem Land der Welt so. Und die Außendarstellung ist nicht immer das innere Leben, wie es tagtäglich auf der Straße stattfindet. Und im Endeffekt hoffe ich zumindest, dass, also auch wenn Fans kommen könnten, Touristen kommen könnten, dann würde das diesen Ländern, den Regionen, den Städten dann durchaus auch helfen.
Ja, sehe ich eigentlich genauso. Kann ich nichts hinzufügen.
Gut. Aber natürlich, wie gesagt, schwierig das Thema, Raketenangriffe etc. pp. Vielleicht auch in so welchen Fällen auch Alltag. Ne? Also ich habe auch einen Bekannten, der hat ein Auslandssemester in Israel verbracht. Der hatte dann eher das Gefühl, dass die Einheimischen das natürlich irgendwie als Alltag wahrnehmen, wenn dann der Alarm ausgerufen wird und die Polizei-Militär quasi ihre Sicherheitsmaßnahmen durchführen, während natürlich der Tourist oder der Auslandsstudent natürlich denkt, oh mein Gott, was passiert jetzt? Also, schwieriges Terrain, auch für die Fahrer, muss man ja sagen. Also jetzt mal wieder zurück zum Renngeschehen. Da hatten wir natürlich zwei Rennen, die es in sich hatten. Energiemanagement war ein Punkt, Safety Cars war ein Punkt und darüber wollen wir auf jeden Fall jetzt gleich mit uns sprechen. Oder hast du noch eine Ergänzung?
Ja, wie gesagt, wir könnten noch kurz über das TV-Debüt von RAN reden, denn
ja, absolut, sollten
es gab auch schon Quoten. Ich hatte mich ja letzte Woche ein bisschen kritisch geäußert. Man muss sagen, dass am Freitag, als es ProSiebenMax übertragen hat, 100.000 Zuschauer gab. Also in etwa halt das, was es auch bei Eurosport gibt. Und am Samstag allerdings 500.000. Und damit hat Sat.1 sein Ziel erreicht, die Quoten von der DTM zu erreichen. Und vor allem muss man halt sagen, dass es um 18 Uhr lief. Und damit ab 18:30 läuft ja bekanntlich die Sportschau und das Spitzenspiel der Bundesliga. Also durchaus starke Konkurrenz bei sportinteressierten Leuten. Von daher, ja, kann man eigentlich sagen, dass es quotentechnisch ein Erfolg war für Sat.1.
Ja, bleib zu hoffen. Vor allen Dingen, dass dann halt eben ein bisschen Konstanz halt in die Übertragung halt hineinkommt. Und ja, dass dann das auch Ganze auch ausgebaut wird. Also ich denke auch 18 Uhr ist kein idealer Zeitpunkt. Ich meine, neben Big Bang Theory und den Simpsons oder so. Ich habe schon lange kein Free-TV mehr geguckt. Das sind jetzt so die letzten Zeiten, die ich so im Kopf habe, was so um 18 Uhr läuft. Simpsons doch Galileo hinterher. Okay, gut. Alles klar. Ja, aber weißt du, was ich meine? Also das ist ja nicht der perfekteste Zeitpunkt, aber trotzdem immer noch ein Zeitpunkt, der so gut ist, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, dass er natürlich auch Zuschauer zieht und eben nicht abends 21 Uhr oder eben mittags um 1 oder morgens um 7. Das ist schon von der Zeit her für den europäischen Markt, ne, man denke auch wieder an die deutschen Hersteller, teilweise natürlich zum letzten Mal in der Saison, ist es natürlich ein perfekter Zeitpunkt gewesen, sich zu präsentieren und das Formel-E-Rennen halt eben so um diese Uhrzeit ja am deutschen Markt halt eben auch zu testen nochmal. Also nachdem es ja die Übertragung im öffentlichen Rechtlichen gab, haben wir jetzt halt eben Sat.1 ProSieben Max / jetzt am Drücker. Und wie du sagst, klar, 100.000 am ersten Abend, aber dann kriegen ja die Leute vielleicht auch mit, ach Mist, ich habe das vergessen oder was auch immer. Und dann ist Freitagabend, ist vielleicht der eine oder andere ja auch noch arbeiten, unterwegs oder was auch immer. Und dann ist der Samstag natürlich prädestiniert und perfekt. Vor allen Dingen auch im Anschluss an die Bundesligaspiele, die am Nachmittag stattgefunden haben. Und so als Zwischenthema, auch wenn dann vielleicht die Taktung nicht ganz passt mit dem Spitzenspiel des Abends. Aber das ist ja durchaus eine Taktung, die Sinn ergibt. Die wird natürlich nicht immer zu halten oder herzustellen sein. Aber jetzt am Samstag mit 500.000 Zuschauern, wie du sagst, natürlich ein Erfolg. Und damit DTM-Quoten ja auch geholt, die ja sonst am Mittag quasi durchgesetzt werden mit einer Rennserie wie die DTM, die ja eben seit Jahrzehnten läuft. Klar, wir sind jetzt in der 7. Saison, korrekt?
Ja, müsste passen. Sagen wir einfach die erste WM-Saison.
Die erste WM-Saison, so sieht's aus. Aber weißt du, was ich meine? Also, da gibt's ja durchaus mehr Fans, die der DTM natürlich anhängen, als bisher der Formel E.
Ja, definitiv. Also gerade bei der DTM wirst du halt viele haben, die die DTM auch noch von früher verfolgen. Also aus den 80ern, 90ern. Also ich würde jetzt mal schätzen, dass das Publikum der DTM eher älter ist als bei der Formel E. aber das kann ich natürlich nicht beweisen, aber würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ja, und diese älteren Leute, die aber dabei waren, bekamen auch einen alten Bekannten zu sehen, denn Christian Danner übernimmt anscheinend doch mehr, als wir dachten, denn der gute Herr Danner war sogar vor Ort. Also nicht nur ein Einspieler, wo er Technik erklärt, sondern wirklich Live-Berichterstattung vor Ort. Ich fand es prinzipiell in Ordnung. Was ein bisschen merkwürdig war, war die Streckenvorstellung, die gefühlt aus drei Sätzen bestand, die war ein bisschen ausgebrochen.
Gut, aber reden wir darüber gleich noch. Das ist natürlich ein guter Aufhänger, nicht nur ja die Strecken, sondern eben was uns da aufgefallen ist, halt eben auf den unterschiedlichen Kanälen. Und darüber reden wir erstmal als nächstes und dann kommen wir dann später noch zu den Rennen. Und da sind wir bei Attack Mode mit dem ersten Nachtrennen in Saudi-Arabien. Markus, das war natürlich ja ein steiles Brett, was wir da gesehen haben. Am Anfang ging es relativ eng zu, es gab danach viel Kleinholz auch und natürlich eben, wir haben ja das parallel geguckt und ich habe dir noch gesagt, da kann es ganz bestimmte Sieger geben, aber es ist dann natürlich ganz anders ausgegangen. Ja. War aber auf jeden Fall ein toller Einstand für die Meisterschaft, würde ich sagen, insgesamt.
Definitiv. War auch ein bisschen eine steile These zu dem Zeitpunkt, weil es gab einen klaren Dominator am Samstag eigentlich, der sich schon im Qualifying abgezeichnet hat und das war Nyck de Vries für das Mercedes-Team, der es geschafft hat, auf einer 1/8er Runde der Konkurrenz einfach mal über 6 Zehntel abzunehmen. Und das ist natürlich, wenn man überlegt, danach waren, glaube ich, die Plätze 2 bis 18 waren im gleichen Abstand, wie de Vries zu Wehrlein als Zweiten hatte in der Superpole. Also das war, ja, wie du eben sagtest, ein wahres Brett vom Mercedes-Piloten. Auf Platz 2 dann halt Wehrlein, 3 Rast, 4 Mortara, 5 Lynn und 6 Evans. Und ein Debakel erlebten die Titelverteidiger, die wir ja letzte Woche zum Top-Favoriten erklärt haben, vor allem ich, die gleich mal zum Auftakt auf die ultimativen Plätze 18 und 19 kamen. Also auch noch...
Ja, damit auch ohne Punkte vor allen Dingen.
Genau, ohne Punkte und halt auch in ihrer Startgruppe, wenn wir später noch ein, zwei Worte zu verlieren, auch in ihrer Startgruppe hinten dran waren. Also komplett gebrauchtes Qualifying für das Chichita-Team.
Ja, absolut. Also hätte ich so auch nicht mitgerechnet, aber ja, wie gesagt, am Anfang dachte ich halt tatsächlich, der Rast, der bleibt da jetzt dran. Ich meine, der hat ja auch am Ende die schnellste Rennrunde gefahren, hat dafür natürlich auch sein Pünktchen mitgenommen, ist aber eben nur Vierter geworden am Ende des Tages, obwohl er lange Zeit ja gut unterwegs war. Aber auch beim Safety Car, die Wahl des Attack Modes war ja auch Diskussion bei den Kommentatoren, auch bei uns. War das jetzt schlau, war das nicht schlau? Ich dachte erst, es wäre schlau, sich das schnell zu holen, damit man eben nicht Gefahr läuft, nach dem Safety Car quasi aufgeschnupft zu werden, nur weil man sich dann den Attack Mode holen muss.
Ja, und da haben wir das Problem, das war ja nicht mehr viel Zeit. Und von daher, wir haben ja dann am Samstag erlebt, was dann passieren kann. Weil wenn ich den Attack-Mode halt nicht verbrannt habe, dann kriege ich noch eine Strafe hinten drauf. Von daher, und es war halt doof gelaufen. Also ich weiß auch nicht, ob die Teamkommunikation schief lief, weil zu dem Zeitpunkt, wo er drüber fährt, war halt noch kein Safety Car. Es war aber absehbar, weil das Auto halt nicht wegkam.
Genau, aber wir haben ja parallel geschrieben. Ich dachte ja in dem Moment, das sei schlau gewesen, sich den zu holen.
Ja, im Endeffekt hat sich's nicht als schlau erwiesen, aber vielleicht finden wir ja noch andere Beispiele, wo es ein bisschen anders aussieht. Ja, im Endeffekt, wenn man im Rennen ein bisschen durchgehen wollen, muss man sagen, dass Porsche wieder ziemlich der Rennspeed fehlte. Also Wehrlein auf Platz 2 ist am Ende nur Fünfter geworden. Es war auch relativ schnell klar, dass er das Tempo weder von de Vries noch von Rast halten kann.
Ja, obwohl ich ja erst dachte, er will Energie sparen hinten raus, aber es schien wirklich das Tempo eben am Ende des Tages zu sein.
Ja, definitiv. Und ja, es gab, nach 20 Minuten gab es dann den ersten richtigen Crash der Saison zwischen Bird und Lynn, wo man auch Lynn ein wenig hinterfragen muss, weil er, ja, wir haben das, wie gesagt, ja, aber geschrieben und Spurwechseln waren ja so ein paar ist ein paar Mal aufgetreten und ein bisschen...
Davor schon, ja, also vor diesem Unfall, ne?
Genau, und Wehrlein, ich auch einmal, wo er zweimal die Spur gewechselt hat.
Ja, also ich sag mal, dieses, was die dort machen, das sind ja Profis, die können das so machen, und scheinbar wird das ja von der Regelauslage, die werden ja auch ihre Fahrerbesprechung vorher gemacht haben, das ist dann halt ein Meter vor dem Bremspunkt, weißt du, dann ist das noch so gerade okay, aber kann natürlich auch immer zu einem gefährlichen Unfall führen. Also man kann das auch als Block sehen, aber das, ich denke, auf dem Niveau bleibt ja auch nichts anderes übrig, denn sonst bist du die Position eh los. Aber einige späte Manöver waren ja auch dabei, von daher. Ja, und der Unfall, ja, wie gesagt, der war ja relativ eindeutig.
Ja, also da kann man wirklich, also klare Schuld von Lynn. Und ja, blöd gelaufen für André Lotterer, weil der war genau dahinter und ist dann offensichtlich über Crashteile gefahren. Denn er musste dann durch die, in der Safety-Car-Phase ist er durch die Box gefahren, damit war das Rennen eigentlich gelaufen. Ob die da jetzt irgendwas gewechselt haben, konnte man nicht sehen, aber es ist natürlich anzunehmen, dass er da, wie gesagt, war er halt direkt hinter den beiden und ist dann durch die Trümmer durch. Genau, es gab dann halt doch das angesprochene, also im Rennen eigentlich De Vries, der sich jetzt halt klar vorne positionierte und auch das Rennen total kontrollierte. Und ja, absolut eigentlich ja, auch ein bisschen Mann des Rennens, muss man sagen, war dann Eduardo Mortara, der sich halt immer weiter nach vorne schob.
Und ja, das kann man so sagen, schob.
Ja.
Ja, da war schon,
also Mortara war auf jeden Fall ein starkes Duell, wo auch wirklich mit harten Bandagen gekämpft wurde.
Ja. Und das Manöver mittendurch war natürlich dann die Krönung an sich.
Ja. Aber auch da muss man ja sagen, also Mercedes gut aufgestellt, weil Mortara fährt ja für das Venturi-Team, ist damit quasi Kunden-Mercedes unterwegs. Also von daher kann man schon sagen, erstes Rennen sehr gut gelaufen für das deutsche Team. Ja, weiter muss man Evans, wie gesagt, der sich noch relativ gut nach vorne geschoben hat, und Rowland, der durchs Feld kam. Ebenso, wie ich habe ja angesprochen, dass ein paar aus der ersten Startgruppe es ordentlich erwischt hatte. Einer davon war auch Van Dorn, der halt auf 15 gestartet ist und aber im Rennen immerhin auf die 8 noch vorne fuhr. Auch da kann man gut sehen, dass der Mercedes in Topform war an diesem Freitag.
Ja, auch bei den Reduktionen der Energieleistung durch das Safety Car hat man halt ja durchaus gesehen, dass dann ja so die Prozentmargen bei einigen Fahrzeugen nicht mehr so ganz gepasst haben. Und da hat natürlich aber auch der Fanboost Joffel Van Dorn, denke ich, geholfen, da seine 4 WM-Punkte einzufahren. Und auf der anderen Seite möchte ich nochmal betonen, dass Nyck de Vries natürlich damit auch seinen ersten Sieg in diesem Rennen geholt hat.
Stimmt, ja. Hat er letztes Jahr noch nicht gewonnen, stand zwar schon auf dem Podest, aber gewonnen hatte er noch nicht. Wen ich noch positiv erwähnen möchte, auch weil es letztes Jahr oft ein Thema war, ist Lucas de Grassi, der häufig im Training nicht gut war. Aber es dann schafft, im Rennen irgendwie nach vorne zu kommen. Das hat auch diesmal wieder geschafft mit Platz 9 vom 16 aus. Im Gegensatz zu den Chichita-Fahrern, da lief es auch im Rennen nicht. Was letztes Jahr halt häufig funktioniert hat, dass sie sich quasi durchs Feld zoomen, ist dieses Mal so nicht passiert. Und ja, am Ende Platz 11 und 15, keine Punkte für das Chichita-Titelverteidiger-Team. Sicherlich der Verlierer
ja,
des Tages.
Ja, und auch natürlich die drei DNFs, die wir haben.
Ja.
Vor allen Dingen natürlich Maximilian Günther. Damit hat man vielleicht nicht gerechnet, aber der hat halt innen die Bande touchiert und ist dann so weit rausgetragen worden, dass er halt eingeschlagen ist. Ja, auf jeden Fall das, also BMW Iandretti Motorsport mit Maximilian Günther, meiner Meinung nach dann der richtige Verlierer des Rennens auf jeden Fall, weil da waren durchaus Pünktchen drinnen.
Ja, auf jeden Fall. Günther ist ja die ganze Zeit immer so zwischen 6 und 8. Und ja, da wollte er einfach zu viel. Man hat das vorher auch schon oft gesehen, dass die Autos halt in diesem Links-Rechts-Geschlängel sehr unruhig lagen. Und da hat das halt ein Stück weit übertrieben. Und das hat dann auch die eben angesprochene zweite Safety-Car-Phase ausgelöst. Und ja, genau da quasi als Günther das Auto nicht wegbekam, haben sich Rast und Evans dann halt dazu entschieden, den Attack-Mode zu aktivieren. Ja, und das war im Endeffekt dann das, was De Vries und Mortara stark geholfen hat und Evans und Rast das Rennen gekostet hat. Wobei man ja sagen muss, Platz 3 und 4. Und Rast hatte am Ende ja auch noch ordentlich Energie. Im Gegensatz zu den beiden anderen hat es aber nicht mehr geschafft, vorbeizukommen.
Nee. Wäre vielleicht eine Runde früher, also wäre das eine Runde früher aufgelöst worden, das zweite Safety Car, dann wäre da noch was gegangen, denke ich. Aber an sich natürlich ein spannendes Rennen, tolle Racing-Action am Anfang, dann, wie gesagt, tolle Überholmanöver, dann die Crashes, erste und zweite Safety Car Phase. War natürlich für die Übertragung jetzt nicht so pralle, haben wir am Samstag natürlich nochmal ein ähnliches Bild. Aber lobend auch nochmal, du hast ja auch schon gelobt, ich möchte noch Oliver Turvey loben, der für NIO 333 den ersten WM-Punkt hat einfahren können auf Platz 10.
Genau, ja, wir haben bei Twitter, gibt's unter anderem der Lukas Storms, der hier bei meinsportpodcast.de den GD-Talk macht und ein Freund von ihm als NIO 333-Hooligans geoutet. Beziehungsweise sie haben sich zu erkennen gegeben als die NIO 333-Fans. Weil sie für den Underdog halten wollen. Ich bin da natürlich raus, weil solange Mada nicht fährt, ist das Team für mich raus. Aber ja, schön, dass auch die kleinen Teams ihre Fans
finden. Wie gesagt, NIO 333, du weißt, bei Esso Skylerei. Nein, das war natürlich Elektro auch. So. Hat auch nichts mit Issos oder Essos zu tun, aber NIO 333, ein WM-Punkt haben sie jetzt schon einmal sicher. Nach dem Freitagsrennen folgt natürlich das Samstagsrennen. Wir haben ja das Double Pack und nach Pro 7 Max, wo wir ja eben schon über die Quoten gesprochen haben, gab es dann den Samstag auf in Mensch Sat 1. Und darüber sprechen wir dann jetzt gleich hier bei Attack Mode. Da sind wir wieder bei Attack Mode, dem Formel-E-Podcast mit Markus und Sebastian. Und ich muss mir jetzt mal ganz ehrlich mal den Haken schlagen, statt dass wir jetzt mit Qualifying oder dem Rennen direkt beginnen, mit dem zweiten Nachtrennen der Formel-E-Weltmeisterschaft. Nein, wir müssen aufs Training blicken, denn dort hat sich ein schlimmer Unfall ereignet.
Ja, genau, weil während die meisten von uns wahrscheinlich noch eher der Bundesliga frönten, haben die, die das freie Training bei ran.de geschaut haben, ja, einen Schreckmoment erlebt, denn Mortara, der am Vortag halt noch Zweiter geworden ist, flog in seinem Venturi Mercedes frontal ab, auf Startziel, komplett keine Bremswirkung und dann mit 200 in die Reifenstapel. Zum Glück nicht viel passiert, aber man sah sich dann halt seitens der Rennleitung gezwungen, beide Mercedes und beide Venturi-Mercedes für das Qualifying rauszunehmen, weil man ein generelles Bremsproblem vermutete. Und ja, also für Mortara war der Tag natürlich vorbei, weil wir haben das ja bei Daniel abgesehen, der einen ganz, ganz ähnlichen Crash hatte in Mexico City. Da kann man nicht einfach wieder ins Auto einsteigen und Sprüche wie knallharte Typen müssen das aushalten, sind da auch komplett unangebracht. Aber diese Stimmen gibt's ja leider immer.
Ja, vor allem fand ich es aber gut, dass da auch strikt nicht draufgehalten wurde. Ähnlich wie bei Grosjean, bis da alles klar war. Dass man hier halt eben nicht die Sensation suchte, die Skandalbilder oder etwaiges, weil man ja eben nicht wusste, wie schlimm ist es nach diesem Einschlag.
Genau. Also von daher, am Ende kommen wir noch dazu, dass mit dem Nichtzeigen es die Bildregie dann auch ein bisschen übertreiben kann, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Ja, zum Qualifying kann man eigentlich nur sagen, es ist, wie ich es letztes Jahr schon kritisiert habe, eine Plage mit diesen Startgruppen. Denn wie es auch letztes Jahr war und wie es eigentlich auch im ersten Rennen war, wenn du Startgruppe 1 hast im Qualifying, dann kannst du deine Startposition vergessen. Und dementsprechend landeten dann auch Wehrlein auf 16, Evans auf 18, Rast auf 19. Wie gesagt, Mortara war nicht mehr dabei und De Vries halt auch nicht. Aber ja, man sieht daran sehr, sehr deutlich, wenn du in Startgruppe 1 bist, ist es ähnlich wie bei der Rallye-WM auf Schotterpisten, dass du quasi den Staubsauger für alle anderen machst und die Strecke halt deutlich schneller wird. Erfahrungsgemäß dann halt immer so Startgruppe 2 oder 3 in 4 wird es dann auch schon wieder schlechter. Ich finde nur, und das habe ich letztes Jahr schon erwähnt und ich kann es mir immer wieder sagen, macht einfach 30 Minuten, gibt jedem 3 Schüsse. Ich fände es deutlich fairer. Ich weiß, dass das nicht so gewollt ist, dass das Absicht ist, dass man quasi das Feld durcheinander bringt, wirft. Aber ich finde, gerade bei einer Formel-E-Weltmeisterschaft oder einer FIA-Weltmeisterschaft wirkt es dann halt, ich weiß nicht, ist ist einfach irgendwie unprofessionell, meiner Meinung nach. Es wirkt unprofessionell, so sein Qualify zu gestalten. Was sagst du dazu?
Ja, also am Ende des Tages gleicht sich das vielleicht über die Saison aus, aber gerätst du irgendwie immer in Startgruppe 1, ja, dann hast du halt ein Problem.
Na gut, wenn du immer dann in Startgruppe 1 bist, dann bist du ja gut. Also dann musst du quasi...
Ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also, wenn du der Erste bist, der rausfährt, hast du halt ein Problem. Ne? Es sei denn, also von der Positionierung her ist es ja nun mal so, dann hast du halt eben vorher deine Punkte eingefahren, aber dann stehst du halt beim nächsten Rennen dumm da. Dann ist es vielleicht sogar, wenn man dann wieder so taktisch vorgeht, ja, dann fahre ich halt im Rennen, lasse ich mich noch ein Plätzchen zurückfallen, bin dann aber dadurch in Startgruppe 2, fahre aber immer konstant meine Punkte ein und stehe ja vielleicht am Ende sogar besser da. Oder hab noch bessere Chancen, Weltmeister zu werden. Who knows?
Genau, also es ist, na klar, man kann auch mit der Taktik herangehen oder das taktisch angehen. Aber
ist ja nicht im Sinne des Sports.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Also wir als klassische Motorsport-Zuseher würden ja sagen, das ist nicht im Sinne des Sports, es soll gefälligst der Schnellste gewinnen, der muss vorne sein. Aber die Formel E hat ja auch einen vielen anderen Ansatz. Und ja, vielleicht ist es so gewollt. Also, keine Ahnung. Es ist ja jetzt...
Ich muss sagen, der Fanboo stört mich in dem Sinne da eigentlich nicht. Also, auch wenn natürlich ein Fahrer, der neu dabei ist, weniger beliebt ist, natürlich dann eher schlechtere Karten hat, aber das wirkt sich halt nicht so krass aus, wie den Staubsauger zu spielen im Qualifying.
Ja, definitiv. Und man hat ja letzte Saison, also wenn das das Ziel halt sein sollte, dass man eine spannende WM oder eine spannende Meisterschaft kreiert, dann haben eigentlich die bisherigen Saisons auch gezeigt, dass das trotz dieser Maßnahmen nicht immer der Fall ist. Also dann natürlich wieder dafür spricht, dass der Beste sich durchsetzt. Also es gibt für und wieder bei diesem Thema. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu uns posten bei Facebook oder Twitter. Würde uns interessieren. Wie gesagt, ich bin da überhaupt kein Freund von. Und werde es auch nicht. Es wird mich.
Ich glaube, vom Rennen warst du am Ende dann auch nicht so der Freund, aber gehen wir das Ganze chronologisch durch.
Genau, ja, also erstmal Friends hat es dann geschafft, auf die Pole zu fahren, vor Kamara, Blomqvist, Bird, Turvey auf 5 und Müller auf 6. Also hier sehen wir schon Nio 333 wieder gut dabei. Mhm. Und ja, das Rennen. Erstmal muss man sagen, dass es natürlich wieder spannend war, dass Tichita von ein wenig hinten kam und aber diesmal eine andere Taktik wählte und dann quasi im Parallelflug durchs Feld kam und deutlich besser durchs Feld kam als am Vortag. Allerdings.
Ja, ich glaube, da hat es auch geholfen, dass einer immer die Tür aufgestoßen hat und der zweite, ja, hatte dann automatisch natürlich die Lücke, ne?
Wobei es ja dann in eine Hose ging, weil die haben sich ja? Gegenseitig angerempelt und quasi einen in die Mauer, Bernd ist, glaube ich, dann in die Mauer geschickt worden.
Ja, aber da hast du den Unterschied gesehen zwischen dem Vorfall zuvor, wo zwei Nicht-Teamkollegen aneinander geraten sind und sich gegenseitig in die Wand gedrückt haben, bis zum, Aufhängungsbruch, Karosseriebruch mindestens, aber da wurde halt sofort wieder zurückgezogen, als es da in die Mauer ging, zwischen den T-Cheaters.
Richtig, und ja. Einem an sich gut durchs Feld gefahren. Friends gegen Bird war halt das Duell des Rennens von Anfang an. Immer wieder getauscht, mal war Friends vorn, mal war Bird vorn. Und wie gesagt, T-Cheater versuchte sich dann quasi dahinter zu positionieren. Es kam dann zur ersten Safety-Car-Phase, weil wieder ein gebrauchter Tag für Porsche und diesmal auch wieder für BMW, weil Wehrlein und Dennis kollidiert sind. Ja, deine Meinung zum Crash? Ich bin klar Wehrlein die Schuld geben, das war ein wenig sehr übermotiviert.
Ja, also wir haben ja schon die in Anführungszeichen Block-Verteidigungsmanöver von Wehrlein angesprochen. Und ich fand das dann halt auch ein bisschen überhart. Ich denke, das haben auch die Experten oder der Experte hat das so gesehen. Von daher unnötig, Materialverschleiß und am Ende des Tages hat man dadurch ja auch nicht gewonnen.
So sieht's aus. Und ja, das kam dann halt zur ersten längeren Safety-Car-Phase. Was dieses Rennen prägen sollte, war einige jetzt schon dachten so, da kann man ordentlich sparen am Attack-Mode und sich das für Ende einteilen. Was aber vielleicht nicht die unbedingt beste Idee war. Ja, denn...
Nee, vor allen Dingen, weil ja dann die Reduktion natürlich wieder kam, ja, die ja vorher nicht unbedingt feststeht. Ne? wie viel Kilowatt dann abgezogen
werden. Genau, und du weißt ja auch, wie lange das Safety Car halt geht, ne?
Genau.
Also man hat es, also ich fand sehr, sehr lange. Man könnte jetzt natürlich die Streckenkosten in Saudi-Arabien machen, das jetzt vielleicht nicht jeden Tag Argument bringen.
Ich glaube, da lag aber sehr viel Kleinholz. Ja, also sehr, sehr viel Kleinholz.
Ja, das stimmt. Und es war halt auch komplett auf der Strecke. Ne? Also es wurde ja quasi, das Auto ist ja zurück auf die Strecke. Ja, kann man sicherlich beides argumentieren, aber definitiv kann man jetzt schon sagen, dass es sehr, sehr wenig Rennen war am Samstag. Ja. Aber eine ultimative Endphase hatten wir, denn los ging das Ganze eigentlich mit einem Abflug von Buemi. Der erste war, der quasi den Ausgang nicht fand und sein Auto crashte. Und übrigens auch Buemi mit einem völlig vertanen Wochenende. Da lief gar nichts. Ja, und dann kam es eigentlich dazu, dass es auf einmal Safety Car gab. Wir fragten uns, warum gibt's denn jetzt Safety Car? Und unter anderem Wern, der auf Platz 3 war, wird sich gefragt haben, warum gab's Safety Car? Denn er hatte sich schön seine Attack Mode noch gespart und wollte jetzt angreifen. Nur sehr, sehr schnell war dann klar, es gibt nicht nur Safety Car, es gibt auch die rote Flagge. Gezeigt wurde dann, wie Günther, gebrauchter Tag Teil 2, Evans abgeräumt hat in einem mehr oder weniger sehr übermotivierten Manöver, wo er quasi am Ende der Geraden versucht hat, in die Rechtskurve innen reinzukommen und das halt nicht ansatzweise geschafft hat und Evans abgeräumt hat. Dann gab's Rot. Absolut.
Also da auf jeden Fall der Fehler ganz klar zuordnenbar auch leider.
Ja, also Günther fahrerisch auch, nicht sein Wochenende, wird hoffentlich wieder besser.
Nee, aber es hat halt in den Rennen letzte Saison immer funktioniert.
Das ist richtig. Ja, und dann kommen wir halt dazu, es gab Rot. Ich habe mich, sagen wir mal, leicht echauffiert. Nein, ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, weil ich dachte, ihr wollt jetzt wegen dem Unfall, bricht ihr jetzt das Rennen ab, was ist los mit euch? Hab dann aber relativ schnell bei Twitter kam dann auf, Linde, hoffentlich geht's ihm gut. Ich dachte mir, was wollen die jetzt mit mir, mit Linde, weil der Unfall war doch Günther gegen
Ernst. Ja. Ich hatte auch noch Kind dabei und quasi Abendessen und zusammen mit dem Kind quasi das geguckt. Und ich hatte nicht so den Überblick über Social Media und war auch, hab das gar nicht realisiert. Ich hab das dann erst beim nach dem Zu-Bett-Bringen quasi realisiert, dass da noch was passiert.
Sat.1 ist ja auch wohl ohne diese Information quasi aus der TV-Übertragung rausgegangen. Also da dachte man am Ende immer noch, dass dieser Günther-Crash dafür gesorgt hat und wusste gar nicht, was mit Lin ist.
Nee, ich habe ja auch von wegen Red Flag und als dann die Nachricht, die ja direkt kam, Rennen wird abgebrochen, dann habe ich dann für mich den Rennabend dann auch beendet am heimischen Endgerät.
Ja, und dann gab's halt den ultimativen Abflug des Rennens, der war nämlich passiert, und zwar gab's die Kollision von Alex Lin mit Evans, den ich eben fälschlicherweise zum Günther-Duell, man sieht, es war alles sehr, sehr unübersichtlich. Ja, und es war ein Unfall, viele von euch kennen vielleicht noch 2010 Valencia, den Überschlag von Mark Webber, als er quasi auffuhr und dann in die Luft katapultiert wurde und auf dem Dach zum Landen gekommen ist. Und ja, genau diesen Unfall haben wir jetzt hier wieder gesehen. Wer daran schuld war, ganz schwierig, finde ich, weil einerseits macht Evans die Linie zu, andererseits war da halt auch einfach keine Lücke, wo Lin hätte reinfahren können. Und ja.
Also von der Kameraperspektive, die ja dann auch nochmal veröffentlicht wurde seitens offizieller Kanäle, es gibt auch sogar Handyvideos von Streckenposten an der Stelle, kann man sich alles auf YouTube etc. nochmal ansehen, ist das schon so, dass er schon halb daneben ist. Also schwierige Situation auf jeden Fall, rennentscheidend natürlich wegen der Red Flag, aber man hat es halt eben, wie gesagt, nicht im TV sehen können.
Genau, und das war dann halt auch die große Kritik, weil erstens war es komplett unübersichtlich und zweitens, es gab halt keine Bilder. Die Bilder, die ihr sehen könnt, sind von einer Streckenkamera gemacht worden, die halt für die Streckenposten da ist, für die Rennleitung da ist, um etwaige Vergehen zu sehen. Und ja, das ist die einzige Quelle gewesen und ja, also man ist ziemlich in Unkenntnis, auch wie es Lin geht. Das ist ja in Ordnung, haben wir ja vorhin angesprochen, dass man nicht zwingend dann da drauf hält, wenn das Wrack da rumliegt. Aber das war ein bisschen sehr, sehr wenig Information.
Ja, ist das dann auch vielleicht der Unterschied, ob die Kommentatoren an der Strecke sind oder halt eben in der Kabine irgendwo in Deutschland?
Vielleicht, ne? Also die Frage ist, ob man es gehört hätte. Es war ja an einer anderen Seite quasi der Strecke.
Ja, aber der Nachrichtenfluss ist, glaube ich, dann eben anders.
Das ja,
also jetzt nicht, dass es aus dem Fenster gesehen hätten oder so.
Das stimmt. Da müsste man halt die Sat.1-Leute fragen, die waren ja vor Ort, wie die das dann eigentlich erfahren haben. Aber sei es, wie es sei, es ist zum Glück nichts weiter passiert. Krankenhaus musste zwar, musste ja zwar versorgt werden, aber keine Brüche, kann beim nächsten Rennen wieder dabei sein. Wahrscheinlich ein ordentlicher Brummschädel, was bei dem Unfall kein Wunder ist. Ja, und dann war das Rennen halt vorbei.
Richtig. Und Mitch Evans sagte auch nochmal im Interview wegen dem Unfall, dass er hoffe, es war innen noch genug Platz für Lynn.
Ja.
Er ist sich selber nicht sicher.
Ja.
Also, wie gesagt, er sagt selber, er hat sich hart verteidigt. Es war auf jeden Fall keine Absicht, da irgendwas zu verursachen. Aber am Ende halt eben das Krankenhaus wieder verlassen hat Alex Lynn. War ansprechbar und hat halt eben eine Knieverletzung. Aber eben nichts längerwieriges, so wie ich es zumindest vernommen habe.
Genau, das ist ja die Hauptsache. Von daher, ja, nochmal glimpflich davongekommen. Nun war das Rennen aber halt vorbei. Red Flag 2:23, glaube ich, vor Ende. Also ein bisschen mehr als 2 Minuten waren es noch. Und ja, das Endergebnis hieß Bert Fiennes und Wern, dachten wir. Aber da Wern seinen zweiten Attack-Mode nicht benutzt hatte, was auch Rast passiert ist, der eigentlich Zehnter geworden wäre, und Blomqvist, 24 Sekunden Strafe und damit rennt natürlich im Eimer sozusagen.
Ja, aber da muss man auch ehrlich nochmal die Regel überdenken. Es kann nicht sein, dass, wenn es gar nicht möglich ist, laut Regel den Attack-Mode zu nehmen, also weil ja unter Safety-Car-Bedingungen der Attack-Mode nicht genommen werden darf, sobald das Safety-Car ausgerufen wird, und du denkst dir so, ja gut, ne, es sind ja noch, keine Ahnung, so und so viele Minuten auf der Uhr, wird schon passen. Also, naja, natürlich kann man dann immer dem Fahrer den Vorwurf machen oder dem Team, aber es kann doch nicht sein, dass, wenn eine Red Flag ist, also du gar keine, das Universum dir gar keine Chance lässt, den Attack-Mode zu nehmen, dass du dann dafür bestraft wirst.
Finde ich eigentlich auch Quatsch. Vor allen Dingen, er hat ja im Grunde den Vorteil halt nicht gehabt. Er hat den ja gespart, nee, damit er am Ende nochmal angreifen kann, und das konnte er dann halt nicht. Warum man dann dafür bestraft wird, keine Ahnung. Also ich find's auch Quatsch. Also das ist wieder so eine Regel. Naja. Aber sei es drum, sein Teamkollege profitierte, an der Titelverteidiger Antonio Felix da Costa, dann halt auf der 3. Ja, und ansonsten kann man noch hervorheben, Ollie Rowland, 6 Positionen gut gemacht auf P7. Die Grassi wieder stark, ist auf die 8 gefahren von 15. Und De Vries hat seine Klasseform bewiesen vom allerletzten Platz, nämlich 11 Positionen nach vorne auf 9. Ja, und verheerendes Wochenende insgesamt für die Kollegen Lotterer, Wern, Buemi und Günther. Alles große Namen, die wir letzte Woche, glaube ich, auch in den erweiterten Titelkreis aufgenommen haben. Und die allesamt mit 0 Punkten aus dem Wochenende.
Schlechte Podcast-Experten oder schlechtes Omen, ich weiß es nicht. Aber die Saison ist ja noch lang.
Genau, und wir haben glücklicherweise ja genug in den Favoritenkreis aufgenommen, dass irgendwer sich durchsetzen wird.
Ja gut, wenn man genug an eine Wand wirft, dann bleibt auch irgendwas kleben.
So sieht aus, das ist nämlich wahres Experten.
Richtig, da können sich andere Experten eine Scheibe von abschneiden.
Absolut.
Da passt genug aufs Brot. Ja, auf jeden Fall 2 spannende Rennen, natürlich sehr unglücklich das Ende im 2. Rennen. Auch gerade weil die tolle Einschaltquote da war, natürlich dann schade, dass es so ein Ende geben musste. Aber wir sind alle froh, dass es Mortara gut geht, dass es Alex Lynn gut geht und dass wir Renn-Action gesehen hat, die man so schnell nicht vergessen wird. Und da sind wir nochmal zu unserem letzten Stint hier bei Attack Mode mit Markus und Sebastian hier auf meinsportpodcast.de. Wir blicken jetzt natürlich erst einmal auf den WM-Stand.
Ja, und da habe ich ja schon die großen Verlierer angesprochen, und ja, die wirken sich auch leider hier ein bisschen aus. Wenn wir ganz von hinten anfangen, das BMWi Andretti-Team in seinem letzten Jahr erstmal mit 0 Punkten gestartet. Das lief nicht gut. Ebenfalls lief es nicht gut für Porsche, die mit 11 Punkten dastehen, und dem Titelverteidiger-Team Chichita mit 15, wo es dann halt am Samstag wenigstens noch ein bisschen Punkte gab. Ganz oben, und das hatten wir ja auch schon, ja, wir hatten das Geheimfavorit genannt, Und ja, das Geheim kann man vielleicht streichen. Das Jaguar-Team mit 40 Punkten, vor Mercedes mit 36 und Virgin mit 22. In der Einzelwertung heißt das dann, dass im Moment Nyck de Vries führt. Der Mercedes-Pilot hat 32 Punkte. Auf Platz 2 Sam Bird mit 25. Auf Platz 3 Fiennes mit 22. Und der Titelverteidiger Da Costa auf Platz 5 mit 15. Auf 4 noch davor Mortara mit 18. Und unsere deutschen Hoffnungen René Rast mit 15 Punkten auf Platz 8. Und auf Platz 10 Wehrlein mit immerhin 11 Punkten. Günther.
Hörte sich fast an wie beim Skispringen damals.
Dann würde ich eine 18-0 geben. Ja, okay. Aber nur, wenn der Telemarkt ist.
Okay. Ja, aber du hast gerade Günther ansprechen wollen und BMW, die ja aussteigen aus der Formel E, träumen natürlich davon, diese Saison dann direkt mit dem WM-Titel abzuschließen.
Das wird ist jetzt ambitioniert, weil wie gesagt, 2 Rennen sind ja um, 15 sind geplant. Mhm. Da müssen wir mal schauen. Aber wo geht's denn weiter, Sebastian?
Es geht weiter in Stand jetzt 36 Tagen und 6 Stunden und 50 Minuten, wo wir gerade aufnehmen, in Rom. Also am 10. April, um es besser zu sagen, dann könnt ihr euch das auch besser im Kalender eintragen. Es wird eine neue Strecke geben, soweit ich informiert bin, die noch nicht abgesteckt ist hier in Rom, komplett und abgenommen wurde seitens der FIA. Ja, aber es wird auf jeden Fall spektakuläre Bilder geben. Tolle alte Gebäude, tolles Flair natürlich in Rom und ja, auf jeden Fall eine Stadt, die es lohnt, halt eben die Formel E zu Gast zu haben und wahrscheinlich ohne Raketenangriff.
Ja, das hoffe ich doch sehr, dass San Marino jetzt nicht Rom angreift. Ja, es ist halt die heilige Stadt, wie gesagt, und das ist ja der perfekte Ort. Das, genau da will die Formel E eigentlich hin. Soll in Sichtweite des Vatikans liegen, also des Petersdoms, den er da quasi die Kulisse bildet, am Ufer des Tiber. Also quasi alles, was der Rom-Tourist mitnimmt, wird man auch in dieser TV-Übertragung sehen. Und das sind ja genau die Bilder, die Formel E haben möchte. In der Vergangenheit schon gesehen in Paris, sehr spektakuläre Bilder, die New Yorker Skyline. Genau das ist ja im Grunde das der Sinn der Sache, warum man in die Innenstädte reingeht. Und in die Metropolen.
Ja, wenn man in New Jersey fährt, kann man auch New York sehen.
Das ist der Vorteil, ne? Wenn du in New York bist, siehst du New York absolut. Halt nicht. Das ist immer.
Ja. Ich hab's auch so gesehen. Ja, und das Ding ist ja dann auch, wenn London da tatsächlich noch hier am Embankment entlang, an der Themse entlang, am London Eye entlang, wäre ja auch nochmal ein Ding.
Das wäre der perfekte Saisonabschluss. Und im Moment sieht's ja in Großbritannien ganz gut aus. Also im Moment nicht ganz auszuschließen, dass wir am Ende der Saison nicht 6 Rennen in Berlin haben, sondern sogar in London, was allerdings wahrscheinlich schwierig wird, da die Strecke halt, wie gesagt, mitten in der Stadt ist. Aber London, mindestens 2 Rennen, würde ich jetzt als Hot Take schon mal vorhersagen wollen.
Also ich sag dir, das Gebiet dort ist auf jeden Fall die Ökozone, die Environmental Zone in London, was Autofahrt angeht. Und mit dem Diesel darfst du nicht reinfahren, kriegst eine schöne Geldstrafe, kann ich ein Lied von singen. Aber das wäre natürlich prädestiniert, an einem Wochenende dort vielleicht ein bisschen abzusperren und da mal die Formel E fahren zu lassen, auf jeden Fall.
Hoffen wir drauf. Aber wie gesagt, bis dahin sind es 36 Tage, also auch für uns nochmal eine kleine Pause. Ja.
Ja, zumindest bis Rom, auf jeden Fall.
Genau, dann wieder mit einer Vorschau, wie gewohnt. Vielleicht bis dahin werden wir definitiv mehr News haben und wissen auch, wie die Saison weitergeht. Von daher werden wir da auf jeden Fall wieder am Start sein.
Ja, absolut. Also wir freuen uns auf euch. Nutzt auf jeden Fall die Gelegenheit, auf Facebook in unsere Gruppe zu kommen. Einfach mal nach Attack Mode schauen. Auch gerne Feedback zukommen lassen. Auch gerne über den offiziellen Mein Sport Podcast Kanal. Und ansonsten wünschen wir euch bis zu unserer Vorberichterstattung für Rom schon mal eine gute Zeit. Vielleicht melden wir uns auch dazwischen kurz mit einem Hot Take wieder. Und ihr solltet auf jeden Fall die Augen auf den Fanboost gerichtet lassen. Vielleicht könnt ihr Maximilian Günther ja nochmal etwas Schwung mitgeben, dann auch für Rom. Vergesst dann auf jeden Fall nicht im Vorfeld des E-Prix von Rom zu voten. Und Markus hat wie immer das letzte Wort. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank für euer Interesse. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, ein bisschen die Informationen einzusaugen von diesem, sehr, sehr ereignisreichen Auftaktwochenende der Formel E Weltmeisterschaft. Es war einiges drin und ja, ich denke, hiermit seid ihr auch nochmal perfekt nachversorgt zu diesem Rennen. Wie gesagt, nehmt gerne mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns über ja, Kritik, Anregungen, alles gerne. Und ja, dann sehen wir uns spätestens in 36 Tagen, vielleicht auch vorher schon wieder.
Attack Mode, der Formel E Podcast auf meinsportpodcast.de.